Herzlich willkommen in der Radetzkystraße 1 in Hohenems. Hier entsteht in der alten Villa Franziska und Ivan Rosenthal das Literaturhaus Vorarlberg. Mein Name ist Frauke Kühn.
Und ich bin Jenny Spiegel. Gemeinsam treffen wir uns einmal in der Woche für eine Viertelstunde oder ein wenig länger mit ganz unterschiedlichen Gästen.
Das können AutorInnen sein, aber auch Menschen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben.
Wir blicken gemeinsam mit Ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch von dem spannenden Making-of des Literaturhauses Vorarlberg.
Schön, dass ihr dabei seid.
Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast.
Hallo Doris, lieber einen Roman schreiben oder lieber über diesen Roman reden?
Lieber über diesen Roman reden, dann ist er nämlich schon fertig.
Eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe. Mit ihrem aktuellen Buch fügt die Autorin Doris Knecht ihrer Werkliste nicht nur ganz sicher einen weiteren Bestseller hinzu, sondern auch einen Buchtitel, den man sehr gern mehrmals liest und ein Cover, das man besser genau anschaut. Wer zum Buch greift, taucht ein in die Geschichte einer alleinerziehenden Frau, die mit dem Auszug ihrer zunehmend erwachsenen Kinder aus der Familienwohnung in ein kleineres Zuhause umziehen und damit auch ihr eigenes Leben neu ordnen und sortieren muss. Erzählt ist das alles mit einer großen Leichtigkeit und vor allen Dingen mit einem erleichternden Maß an Selbstironie und Humor. Ein Humor, der es nicht nötig hat, die Wehmut des Prozesses zu überrumpeln oder wegzuerzählen, der dieser Wehmut aber den angemessenen Platz zuweist, der ihr unter vielen anderen weitaus freudvolleren Gefühlen in dieser Lebensphase zusteht. Ich freue mich sehr, dass du heute mit mir ins Gespräch gehst. Herzlich willkommen, Doris.
Danke für die Einladung, freue mich auch.
Doris, du hast zahlreiche erfolgreiche Romane geschrieben. Bekannt bist du vielen LeserInnen, aber auch durch die Kolumnen, die du für den Kurier, die Vorarlberger Nachrichten oder auch den Standard schreibst.
Im Falter jetzt vor allem, ja.
Das kommt jetzt.
Ah, das kommt, Entschuldigung. Ja, genau. Okay, deine können wir gleich nochmal, wenn du willst. Sorry, weil für den Standard schreibe ich nicht mehr.
Hast du geschrieben,
okay. Ja, aber es ist schon länger her.
Ja, ja. Genau. Mhm. Dann okay. Setze ich es ins Perfekt.
Ja, okay. Mhm.
Doris.
Entschuldige.
Alles gut. Doris, du hast viele zahlreiche... Du hast so.
Da habe ich dich vollkommen
alles gut. Nein, ich bin da gleich wieder drin. Ja. Doris, du hast viele zahlreiche erfolgreiche Romane geschrieben. Du bist vielen LeserInnen aber auch bekannt durch deine Kolumnen, die du für den Kurier, die Vorarlberger Nachrichten oder auch den Standard schreibst oder geschrieben hast. Deine traditionsreichste Kolumne ist ganz sicherlich die, die im Falter erscheint. Die gibt es, glaube ich, seit 2005. Und da erzählst du aus deinem privaten Leben ganz sicher, ich bin mir sehr sicher, angereichert mit fiktionalen Momenten. Und da erzählst du so plakativ, so realistisch und rasend lebendig, dass man sich als Leserin ganz oft und meistens auch gerne wiedererkennt. In deinem aktuellen Buch, eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe, erschienen bei Hansa, da verwebst du auch autobiografische Momente mit der Fiktion. Dazu kommt, dass das Buch viele kurze oder kürzere Kapitel hat und ganz stark damit an deinen Kolumnenstil erinnert. War dieses Buch eine Folgekonsequenz all der Kolumnen oder gab es einen ganz, ganz anderen Impuls für das Schreiben dieses Romans?
Ich hatte Lust, mal sowas wie in den Kolumnen auch in einem Roman zu machen. Ich hatte, als ich anfing, Romane zu schreiben, da stand ich unter dem Verdacht, dass ich das nicht kann und dass ich nur Kolumnen schreiben könne. Und man hat erwartet, dass quasi mein erster Roman die Fortsetzung meiner Familienkolumnen sein. Und ich wollte unbedingt zeigen, dass das so nicht ist und habe deswegen auch ein paar Romane geschrieben und kam da gut rein ins Erzählen auch. Und es hat mir auch Spaß gemacht, so eine ganz neue Geschichte zu erfinden, die nicht ganz abseits, aber ein bisschen außerhalb von mir selber spielt. Und jetzt, nach 6 Romanen, die ich so ordentlich geplottet hatte, dachte ich mir, ich würde gern wieder mit dem spielen, was ich eigentlich schon in den Kolumnen mache, und habe dann auch festgestellt, dass das natürlich in einem Roman noch viel mehr Spaß macht, weil man sich da überhaupt an keine Fakten mehr halten muss und vollkommen frei ist, eine Geschichte zu verbessern, indem man gnadenlos was dazu erfindet.
Ja, das mit dem Dazuerfinden ist ja das sehr Spannende an diesem Buch, denn gleich ganz am Aber gehen wir erstmal einen Schritt zurück. Gleich ganz am Anfang sagt eine Ich-Erzählerin in dem Roman, dass es ihr offizielles Anliegen mit diesem Buch ist, ihren eigenen Auszug aus ihrem eigenen Elternhaus mit dem Auszug ihrer Kinder jetzt zu vergleichen. Und was ich besonders spannend finde, ist, eine Ich-Erzählerin ist sich total sicher, dass es völlig anders für alle Beteiligten sein wird. Welche Unterschiede kommen denn da in diesen 30 Jahren besonders hervor? Und ehrlich gesagt, gibt es nicht doch Parallelen?
Also es gibt schon Parallelen, aber es ist schon, sehr auffällig. Also mir ging es auch darum, ein bisschen ein Generationenporträt von Frauen zu erzählen. Die Ich-Erzählerin kommt aus diesem sehr damals in den 70er, 80er Jahren sehr katholischen Vorarlberg und möchte da raus. Sie möchte nicht dem entsprechen, was von ihr erwartet wird. Sie kommt aus einem sehr freundlichen, gut bürgerlichen oder eher kleinbürgerlichen Haushalt, in dem die Rollen sehr klar vorgegeben waren. Ja? Und zwar nicht auf eine bedrohliche Weise, sondern es ging eher darum, Frauen Sicherheit zu bieten. Und das Sicherheitsmodell war das, finde einen guten Partner, gründe mit dem eine Familie und baut euch gemeinsam eine Existenz auf. Und alles andere, was Frauen für sich vorstellen konnten oder was Frauen auch taten, anderswo schon, galt als unsicheres Konzept und als etwas, was Frauen auch in ökonomische Gefahr bringen konnte. Und wenn man da raus wollte aus dem, dann musste man da schon argumentieren können oder man musste einfach sagen, okay, ich argumentiere nicht weiter, ich gehe jetzt. Ja.
Und die Kinder heute der Ich-Erzählerin, welchen Konditionen verlassen die?
Ja, ihr und Elternhaus? Da sind einfach die Brüche nicht so groß, kommt mir vor, und die Gräben sind nicht so groß. Und das, was die Mutter wollte und das, was die Kinder wollen, das ist nicht so weit auseinander. Oder das, was sich die fürs Leben vorstellen oder fürs Erwachsenen vorstellen, das ist nicht ganz so weit auseinander, wie das damals zwischen der Ich-Erzählerin und ihrer Mutter war. Und deswegen ist der Bruch auch nicht so groß. Natürlich, und es findet auch in derselben Stadt statt. Das ist natürlich auch eine Sache, wenn nicht 700 Kilometer dazwischen liegen, dann ist es leicht, Kontakt zu halten, wenn man so halbwegs ähnliche Interessen hat oder wenn es einem auch wichtig ist, dass man eng bleibt, auch wenn man nicht mehr zusammenlebt. Ja. Was viel schwieriger ist natürlich, wenn der eine die Familie verlässt und 700, 800 Kilometer weit weg geht, da muss man sich dann wirklich bemühen, dass die Brücken erhalten bleiben und immer wieder renoviert werden, wenn sie irgendwie ein bisschen splitterig werden und der Kontakt ein bisschen zu lose wird.
Die Zwillingskinder deiner Ich-Erzählerin haben ihre Matura, also ihr Abitur, bestanden, die ziehen aus und die fangen an, ihre ersten eigenen Wege zu gehen. Und deine Protagonistin kann sich diese ehemaligen Familienwohnung nicht mehr leisten, weil die Alimente des Vaters, von dem sie getrennt lebt, jetzt einfach nicht mehr fließen. Das heißt, die Wohnung wird zu teuer. Sie muss sich verändern. Das ist eigentlich keine freiwillige Entscheidung. Und dennoch blickt sie dieser Veränderung so viel positiver entgegen, als es uns jedes Psychologie-Magazin in Artikeln über Empty Nest Syndromes weiß macht. Was stimmt denn deine Ich-Erzählerin so positiv und wo blitzt vielleicht doch ein bisschen Unbehagen auf?
Also mir war es als Autorin ein großes Anliegen, ein positives Buch zu schreiben und ein optimistisches und ein versöhnliches Buch zu schreiben. Ich habe so viel gelesen und gesehen in Filmen und Fernsehserien gehabt über dieses Empty-Nest-Syndrom, das so traurig war und so deprimierend und wo Frauen, Eltern, vor allem Frauen, Mütter übrig geblieben sind, dann ohne Funktion am Ende. Und ich wollte von Frauen erzählen, die sehr wohl noch eine Funktion haben, auch wenn sie nicht mehr für die Kinder verantwortlich sind. Und ich lebe auch in einer Gesellschaft von Frauen, die alle einen Beruf haben und den auch ausüben wollen, bis über ihre Pensionierung hinaus teilweise. Und das heißt, die haben ein Leben, das weitergeht, auch wenn die Kinder ausgezogen sind. Und ich wollte das erzählen, ich wollte auch erzählen, wie viele Freiheiten sich auftun können hinter dem und wie viele Möglichkeiten, wenn man nicht mehr jeden Tag, gerade als alleinerziehende Mutter, zuständig ist und sich kümmert. Muss. Also tatsächlich ist es ein Buch über eine, die auszog, um das Kümmern zu verlernen. Ja? Und das hat natürlich wehmütige Aspekte und ich glaube, es gibt auch keinen Elternteil, das nicht in einer bestimmten Phase des Aufwachsens mit den Kindern sehr ängstlich an diese Zeit denkt, wenn die Kinder nicht mehr bei dir wohnen. Aber ich wollte eben erzählen, dass das auch sehr positiv sein kann und sehr gut sein kann und dass da, und ich wollte eine positive Figur schreiben tatsächlich, ja, das war mir wichtig und das ist ja mein Privileg als Autorin, ich kann die Figur so gestalten, wie sie mir passt und wie sie mir in die Geschichte passt.
Ich möchte gern, bevor wir ganz tief hineingehen, noch einmal einen Blick auf das Cover werfen. Ich versuche das kurz zu beschreiben. Das zeigt so eine, ja, ich glaube, das ist eine Blechdose in Rot mit blauen Punkten. Da ist ein Hund drauf, der Hund, der eine ganz wesentliche Rolle im Roman dann auch spielt. Und diese Dose, die dient einer Blätterpflanze als Vase. Spannend ist, dass dahinter ein Schattenwurf ist, der sich in bläulichen Tönen so changiert. Und das ist ein Bild von der australischen Künstlerin Wanda Comrie, habe ich recherchiert. Und die spielt eben genau mit diesem Schattenwurf häuslicher Szenen. Und jetzt hast du neulich in einem Interview gesagt, dass es vor diesem Cover ein anderes Lieblingscover gab. Ihr seid in dem Interview da aber nicht mehr tiefer gegangen. Und jetzt platze ich natürlich vor Neugier. Darfst du erzählen, was es vorher hätte geben können, womit der Vertreter nicht ganz einverstanden war und warum?
Der gesamte Vertrieb hat es abgelehnt.
Kannst du erzählen, was wir gesehen hätten, wenn
es... Ja, gerne. Ja. Also mir hat es sehr gut gefallen, dieses Cover. Das war so ein bisschen das war so ein Pink und Rot und Gelbtönen und es war mehr Hund drauf. Also man sah so eine Hand mit einem Hund, der sehr freundlich und lustig schaute. Und sowohl mir als auch der Verlegerin hat es gut gefallen. Und wir hatten uns schon irgendwie auf dieses Cover so ein bisschen eingelassen. Und dann hatten die Vertreter gesagt, no. Und wenn die Vertreter sagen, nein, dann ist es klar, dann macht man es auch nicht. Und wir haben dann auf verschiedene Weise versucht, die Vertreter zu überreden, es doch gut zu finden und die Vertreterinnen. Und die sagten bei der Sitzung dann endgültig nein. Und dann haben wir gesagt, okay, anderes. Und dann kam dieses Cover daher, wo ich das zuerst ein bisschen verhalten fand. Und jetzt mittlerweile finde ich es viel besser als das erste, das da war. Jetzt finde ich die Farben so schön, diese gedeckten Brauntöne. Der Hund ist nett auf dieser Dose, so nebenbei. Also ich bin jetzt sehr zufrieden mit diesem Cover.
Ja, und der Hund, ganz ehrlich, das ist ein Erziehungstrick, den hätte ich sehr gerne ein bisschen früher erfahren. Ja, also ein Kind von mir studiert bereits in Wien.
Okay.
Ja, das andere ist kurz vor dem Absprung.
Ja.
Der Hund arbeitet der Ich-Erzählerin als Mutter in dieser Abschiedsphase von den Kindern ordentlich zu. Inwiefern?
Ja, der ist ideal. Also das ist tatsächlich, also wir haben ja wirklich einen Hund und der Hund ist ja tatsächlich eine absolut realistische Figur, reale Figur. Es war ein sehr perfider Plan, um die Kinder emotional in der Nähe zu halten. Und da hat sehr gut funktioniert, dass man quasi, die meisten Kinder wollen irgendwann im Laufe ihres Lebens einen Hund haben. Ja. Und viele Mütter sagen nein und alleinerziehende Mütter müssen sich wirklich sehr genau überlegen, kann ich mich um noch ein weiteres Lebewesen kümmern? Und gerade wenn man wie eine Schriftstellerin unterwegs ist und immer wieder auf Lesetour geht, wer kümmert sich um dieses Lebewesen, wenn ich nicht da bin? Also war ganz lange die Antwort immer, nein, es geht sich kein Hund aus. Ich würde gern und es tut mir leid für euch, aber ein Hund geht nicht. Und dann war Lockdown, dann waren sie kurz vor der Matura und dann waren wir ein paar Monate gemeinsam in unserer kleinen Hütte da am Land und dann habe ich gewusst, jetzt ist der Moment. Und ich wusste, die werden jetzt bald ausziehen und ich werde auch viel in diesem Garten da sein dann habe ich gesagt, jetzt ist der richtige Moment für einen Hund. Also das entspricht sehr genau in dieser Geschichte auch. Und das ist wirklich sehr gut. Dieser Hund ist unser gemeinsames Baby jetzt. Und es ist besser, wenn die Kinder wegen dem Hund kommen, als wenn sie sich ihre Wäsche waschen lassen.
Was für eine kluge Entscheidung.
Oder?
Gleichzeitig merken wir jetzt gerade schon in deiner Erzählung so diese fließenden Grenzen zwischen Fiktion und Autobiografie. Und tatsächlich, wenn man dein Buch aufschlägt, dann begegnen einem so ziemlich als erstes ein Zitat aus Virginia Woolfs Essay Ein Zimmer für sich allein. Und es ist eben aber nicht die Stelle, in der es um das Zimmer oder auch um das Gehalt geht, das Frauen als SchriftstellerInnen für ein unabhängiges Leben brauchen, sondern es ist ein Zitat, das eben genau diese Schnittstelle zwischen Realität und Fiktion beleuchtet. Ich erlaube mir gerade, das kurz zu zitieren. Ich ist nur ein brauchbares Wort für jemanden, den es nicht wirklich gibt. Lügen werden über meine Lippen fließen, aber vielleicht hat sich ein bisschen Wahrheit darunter gemischt. Es liegt an Ihnen, diese Wahrheit ausfindig zu machen und zu entscheiden, ob irgendetwas davon bewahrenswert ist. Was für ein Einstieg. Damit sagst du deinen LeserInnen natürlich von Anfang an gleich recht klar: Achtung, was hier jetzt kommt, ist Fiktion. Du sagst ihnen aber auch ganz klar: Achtung, was hier jetzt kommt, das hat schon durchaus auch etwas mit mir zu tun. Und diese Mischerzähltechnik, wo sich Biografie und Fiktion mischen, die nennt man autofiktionales Erzählen. Und wir begegnen dem bei Annie Ernaux, bei Karl-Ove Knausgard, bei Daniela Dröschel etc. Worin liegt denn für dich der Reiz darin, von dir zu erzählen, ohne von dir zu erzählen?
Letztlich, also ich glaube, was jede Schriftstellerin und jeder Schriftsteller will, ist eine gute Geschichte zu erzählen. Und eine Geschichte, in diesem Fall eine Geschichte, mit der sich Menschen identifizieren können, in der sie sich wiederfinden. Und ich wollte auch eine Geschichte erzählen, in der sich auch besonders Frauen wohlfühlen. Und Frauen in dieser Situation, die so ein bisschen unsicher ist und es älter werden und alles ist ein bisschen krampfig. Und eben, es gibt so wenige Vorbilder und so wenige Erzählungen, wo man sagt, danach richte ich mich und dann wird alles gut. Und diese Geschichte ist es. Und wie diese Geschichte dann gebaut ist, ja, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, dass meine Erfahrungen relevant sind für diese Geschichte, baue ich sie ein. Und wenn ich aber das Gefühl habe, ich brauche, wie es gibt ein paar Figuren in dem Buch oder viele Figuren in dem Buch, die sind so Helferfiguren, die helfen, die Geschichte zu erzählen. Und die erfindet man sich dann dazu, weil man weiß, die können die Geschichte so ein bisschen mittragen oder die können helfen, einen Spannungsbogen aufzubauen das Buch irgendwie eine Neugier erzeugen. Und die kann man dann in so einem Buch auch gut einbauen, ohne dass man wie in Kolumnen sich überlegen muss, ist das jetzt schon ein Faktenproblem. Ja? Da muss man ja wirklich tatsächlich mit dem Personal arbeiten, das so einigermaßen, dass man einigermaßen sagen kann, das existiert auch, während man in diesem Roman eben diese Geschichte erzählt. Ja? Und das ist Virginia Woolf, die hat, das ist mir erstaunlicherweise erst recht spät beim Schreiben untergekommen. Da hat mir eine Freundin, der ich erzählt habe, dass ich dieses Buch schreibe. Und es war ja gar nicht so einfach, das zu erzählen, was man da macht. Und es hat, wirklich, bist du sicher? Und wie soll das gehen? Ja? Und dann die hat mir dann aber die neue Ausgabe dieses Virginia Woolf-Buchs gebracht. Und dann habe ich nochmal reingelesen. Und dann habe ich relativ schnell dieses Zitat gemacht. Das passt mir wahnsinnig gut, genau zu der Geschichte, wie ich sie erzähle. Und was wahr ist, ist ja letztlich nicht unbedingt das, was geschehen ist, sondern was wahr ist, ist auch das, was man als stimmiges Gefühl, wo man selber seine eigene Geschichte auch weiterdenken kann. Und so war dieses Buch schon gedacht, ja.
Gleich ganz spannend, am Anfang, nach dem ersten fantastischen Satz, der Hund hat schon wieder ins Auto gekotzt, ja, für den man sich nur bedanken kann, kommt ja sehr schnell gleich eine Szene, in der du die LeserInnen noch einmal auf diesen autofiktionalen Charakter hinweist. Denn eine der beiden Töchter, denn am Anfang hatte ich Erzählerin zwei Töchter, sagt zu ihrer Mutter, dass sie in diesem Buch nicht vorkommen möchte. Und die Ich-Erzählerin nimmt Rücksicht auf diesen Wunsch und schreibt diese Tochter kurzerhand in einen Sohn um. Und mit dem Namen des Sohnes Max ist die Tochter nicht einverstanden, was die Ich-Erzählerin dann sehr trocken flankiert mit dem Satz: Entschuldigung, aber dich gibt's ja gar nicht mehr. Hier werden jetzt natürlich gleich zwei Dinge sichtbar. Also zum einen die Souveränität der Autorin, die zu jeder Zeit über den Text und das Erzählte entscheidet. Und zum anderen aber schon auch dieser sensible Wunsch, auf die involvierten Familienmitglieder Rücksicht zu nehmen und sie zu respektieren. Jetzt habe ich mich zu Hause gefragt, wie unbeschwert sieht der Schreibprozess bei einem autofiktionalen Roman aus? Denkt man da die LeserInnen mit und die Menschen, die sich eventuell wiedererkennen könnten? Wie schwierig ist das?
Das war wirklich sehr schwierig. Da habe ich sehr, ich habe da versucht, sehr vorsichtig zu sein. Es war mir wirklich ein großes Anliegen, dieses Buch zu schreiben. Und es war eben, wie gesagt, nicht immer einfach zu erklären, warum ich unbedingt dieses Buch genau so schreiben möchte. Erstens war die eine Antwort, weil ich es kann. Ja? Und die andere Antwort ist aber auch, weil ich das Gefühl habe, ich muss dieses Buch schreiben. Und ich muss das mal eine weibliche Biografie so erzählen, wie ich dieses Buch eben geschrieben habe. Und natürlich war das nicht einfach, das auch mit meiner echten Familie. Das war klar, dass auch so viel ich da dazu erfinde und so sehr ich die Mutter, Vater, Schwesterfiguren verändere, sie werden immer gefragt werden, ob sie das sind. Ja. Und deswegen habe ich tatsächlich während des Schreibprozesses eine meiner Schwestern sehr stark einbezogen in den Schreibprozess. Und der ich auch sehr vertraue, dass sie weiß, was geht und was nicht geht. Und ich habe mir da auch was sagen lassen. Also es gab dann tatsächlich zwei Teile, die ich nochmal neu geschrieben habe, weil uns beiden im Gespräch klar geworden ist, kann man nicht machen. Das würde ganz falsch aufgefasst werden von einigen Familienmitgliedern oder von außerhalb würde das schlecht rezipiert werden. Und das, also insofern war das, der Prozess schon auch ein Prozess, den ich nicht ganz allein gemacht habe, das Schreiben, sondern habe mich da auch beraten lassen, auch Freundinnen immer wieder einbezogen und lesen lassen und gesagt habe, geht das, kann man das machen, und habe das erst dann abgegeben, als ich sicher war, dass es geht, habe es dann aber nochmal zurückgezogen und habe nochmal eine Stelle geändert, wo ich plötzlich das Gefühl habe, nein, das geht nicht, kann ich nicht machen. Wäre vielleicht die bessere Geschichte gewesen, fand ich aber nicht in Ordnung der Familie gegenüber, weil ich wusste, das würde was auslösen, was dann über dieses Buch hinausgeht. Und was mir wahnsinnig wichtig war, trotzdem ein Buch, dieses Buch zu schreiben, ich wollte auf jeden Fall mit meiner Familie weiterhin ein gutes Verhältnis haben. Ja. So wichtig ist kein Buch, ja, dass ich da meine Eltern oder meine Geschwister kränken wollte damit. Ja.
Und noch einmal die Frage zum Schreibprozess. Macht es einen Unterschied, ob man von vornherein eine Figur als fiktiven Charakter anlegt oder ob man eine reale Person vor Augen hat und sie quasi in die Fiktion hineinschreiben muss?
Also ich glaube, es ist vielleicht anders für andere Autorinnen. Für mich ist es ja so, dass ich diese Figur schon so gut kenne, weil ich mit der schon so lange arbeite. Und diese Figur ist nie mein reales Ich, sondern die ist immer schon so ein bisschen ein lyrisches Ich. Also die ist immer schon... Ich kenne die gut, ich kann die wirklich auch in verschiedene Settings stellen, ohne dass ich das Gefühl habe, ich schreibe über mich oder ich schreibe über jemand anderen. Und das ist einfach schon, die hat ja auch keinen Namen, diese Figur. Das ist nicht ich, sondern das ist mein Schreib-Ich. Und das ist so, das ist auch angenehm, wenn ich Kolumnen schreibe, das kann ich auch da verwenden, weil ich da quasi gleich von mir weggehe und diese Figur, mit dieser Figur quasi ein... auch wenn es nur so eine Minigeschichte ist oder auf ein Problem hinweisen kann. Und ich habe auch tatsächlich nie das Gefühl, dass wenn dann Leute mich darauf ansprechen, dass ich das bin, das ist merkwürdig, ich fühle mich auch nicht beobachtet. Ich habe immer das Gefühl, das ist vielleicht schon psychologisch interessant, ja? Das sollte sich das mal ein Spezialist anschauen, eine Spezialistin, dass das nicht ich bin. Ja? Auch wenn es da steht und auch wenn ganz vieles von dem ich erlebt habe, habe ich nicht das Gefühl, dass ich das bin, über die ich da schreibe. Ich weiß, es ist schwer zu erklären, aber ja.
Diese Geschichte, dass man, also das Buch ist ja auch eine Sammlung von Erinnerungsmomenten und damit betritt man ja eigentlich jederzeit sofort den Bereich der Fiktion, weil jede Erinnerung ist immer eine subjektive Version von dem, was es gar nicht gibt, nämlich eine reale Wahrheit. Die hat ja immer unterschiedliche Versionen. Und die Protagonistin beginnt, als sie beginnt, ihren Hausstand für den Umzug zu reduzieren, da stellt sie fest, dass ein guter Teil ihrer Erinnerung an Objekte gebunden ist und dass man Gefahr läuft, wenn man sich von diesen Objekten trennt, dass man auch die Erinnerungen quasi weggibt. Und jetzt habe ich mir zu Hause vorgestellt, oder wie war das für dich beim Schreiben? Das ist ja wie eine biografische Inventur. Wie hast du entschieden, welche Erinnerung nimmst du mit hinein, welche lässt du raus? Also wie legt man Erinnerungen auf die Waage?
Ja, ich möchte gerne nochmal auf den Anfang deiner Frage zurückkommen, ja, weil ich das sehr interessant finde, über dieses fiktionale und autofiktionale Schreiben. Also ich glaube, jedes Schreiben ist in einer gewissen Hinsicht kein realistisches Schreiben. Auch jede Reportage, und wenn sie noch so genau ist, sucht sich der Schreibende, die Schreibende, die Punkte aus, die sie beschreiben möchte. Ja. Es gibt niemanden, und es würden nicht zwei Reportagen vom gleichen Thema gleich klingen und würden nicht auf die gleichen Sachen Wert legen, weil es zwei verschiedene Leute mit ihrem eigenen Erleben, ihrem eigenen Geschichte, ihrem eigenen Erinnern anders schreiben würden. Also insofern gibt es keine realistische Erzählung. Sowas gibt es nicht. Ja. Und mit diesen Erinnerungen, die Ich-Erzählerin in meinem Buch arbeitet, das ist ja dann auch sowas. Das gibt dann ja auch eine Szene, wo sich die Schwestern und sie ganz anders an Dinge erinnern, weil obwohl die gleichen Dinge passiert sind, obwohl alle anwesend waren, alle waren vor Ort, trotzdem schauen die ganz anders aus. Insofern ist eben die Geschichte ist immer ein Produkt der Erfahrungen der Erzählerin. Ja. Und wenn man dann eben solche Erinnerungen rausklappt und überlegt, über welche dieser Erinnerungen, an welche handle ich mich jetzt entlang und bei welcher lasse ich eine Geschichte zu, das ist dann auch ein ganz individuelles Selektieren, dass man sagt, über diese Geschichte, Erinnerung halte ich für erzählenswert oder die bringt mein Buch weiter. und die bringt die Geschichte weiter und die ist wichtig für die Geschichte. Und diese Erinnerung ist es nicht, auch wenn die toll wäre, oder beziehungsweise hat es dann teilweise auch meine Lektorin entschieden. Ja, ich habe eine sehr strenge Lektorin, was nicht einfach ist und sehr kränkend teilweise.
Stelle ich mir gerade bei dem Text auch wirklich, das Lektorat ist ja immer so eine auch latent emotionale Angelegenheit, habe ich mir von vielen AutorInnen inzwischen und auch LektorInnen sagen lassen. Ja. Aber bei so einem Text kriegt das, glaube ich, noch einmal eine ganz andere Komponente, oder?
Aber das fand ich dann auch spannend, also es war wirklich nicht leicht, aber ich fand es spannend, ich vertraue meiner Lektorin, das ist ja auch meine Verlegerin Elina Musur, nachdem wir schon ein Buch miteinander gemacht haben, die langweilt sich sehr schnell und sie arbeitet sehr fokussiert und sie möchte, dass die Geschichte vorangeht. Und die ist dann sehr schnell damit Kapitel, an denen ich wochenlang herumgefitzelt und gefeilt habe, mit einem eleganten, geschmeidigen Strich einfach rauszuschmeißen. Und ich bin dann sehr traurig darüber, merke, aber sie hat dann schon auch recht, weil es bremst dann manchmal die Erzählung und oder man weicht von diesem Fokus, den man eigentlich im Auge oder wo man eigentlich hinschauen wollte, weicht man dann irgendwie ab. Und sie hat sehr stark darauf geachtet, dass wir dann auch an einem Ziel ankommen. Und das fand ich dann auch gut. Und dann, jetzt habe ich den Anfang der Frage vergessen, was wir vorher hatten.
Ich weiß auch nicht mehr. Ich finde das schon super mit dem Lektorat, weil es wirklich eher jetzt auch besonders wichtig war, dann in dem Fall für den Text.
Genau, jetzt weiß ich es wieder. Ja, diese Erinnerungen, die man dann so selektiert und die man sich dann anschaut, es waren auch welche dabei, wo ich dachte, das wäre gut für die Geschichte. Mit dem könnte man arbeiten. Und dann aber habe ich bei einigen Sachen auch festgestellt, da möchte ich nicht mehr rein. Ja, in diese Erinnerung möchte ich nicht mehr rein. Und das habe ich habe das schon mal woanders gesagt, aber ich finde das immer interessant. Ich habe gelesen oder vielleicht auch von Therapeutinnen gehört, dass man die Sachen, die einem so passiert sind, auch irgendwann verzeihen sollte. Und ich finde das schwierig teilweise. Ich finde, es passieren einem im Leben auch Sachen, die schwer zu verzeihen sind, vor allem wenn es keine Entschuldigung dafür gibt oder so. Und was ich aber gelernt habe oder festgestellt habe, ist, man kann sie ein bisschen vergessen und man kann sie ein bisschen fallen lassen. Das ist nicht so ein aktiver Vorgang, sondern man verliert sie so ein bisschen, ohne dass man sagen muss, ja, da muss jetzt ein großer Abschluss stattfinden, aber man kann sie einfach so weggleiten lassen. Und das finde ich eigentlich sehr befreiend und angenehm.
Absolut, auch ein ganz spannendes Thema, das mich beim Lesen sehr beschäftigt hat, nämlich welche Rolle spielt Erinnern und Vergessen innerhalb von Familien? Die Szene, wo die Töchter nach dem Umzug der Mutter in ihre neue Wohnung in die Wohnung der Mutter kommen und sich darüber beschweren, dass zu wenig Bilder von ihnen an den Wänden hängen. Gleichzeitig diese Geschichte, die du ja eben auch visualisierst, dass Erinnerungen durchaus so eine Sache sind, weil man sich ganz unterschiedlich an ein und dasselbe erinnern kann und auch unfair werden kann in der Erinnerung. Da gibt es diese Szene, wo die Tochter der Mutter aus einem Brief von der Oma oder Mutter vorliest und die Ich-Erzählerin hatte gar nicht mehr im Ohr, wie liebevoll und sorgend dieser Ton dieses Briefes war. Und es geht ihr so nah, dass sie ihre Tochter bittet, aufzuhören zu lesen, weil sie das jetzt nicht ertragen kann, weil in ihrer Erinnerung waren irgendwie alle froh, dass man auseinandergegangen ist.
Es war leichter, das so zu sehen, ja. Und sie müsste ihre ganze Erinnerung ändern, wenn sie jetzt sich auf diesen Brief einlassen würde.
Ja, auch eine Art von Haltung noch einmal ändern. Und dann habe ich mich gefragt, was sind Erinnerungen in der Familie? Ist das dieses große Etwas, was uns unterm Strich, auch wenn sie polarisieren, miteinander eint? Oder ist Familie der allerbeste Raum für angewandte Verdrängungs- und Vergessensstrategien?
Zweiteres. Da würde ich ganz klar auf zweitem tendieren. Also ich glaube, dass Familien nur dann funktionieren, wenn man auch so gnädig ist miteinander und sagt, okay, du erinnerst dich an diese Sache anders als ich, wenn man nicht versucht, da Recht zu kriegen. Weil wenn man das versucht, dann endet man wahrscheinlich in einem Streit, weil es ja keine Beweise dafür gibt, wie es war. Aber wenn man sagt, aha, du hast das so in Erinnerung, ich habe das so in Erinnerung, das ist ja auch wieder die kleine Form davon, wie Familien funktionieren können, nämlich dass man akzeptiert, dass andere Familienmitglieder ganz anders leben als man selber und dass man trotzdem eine Verbindung halten möchte, was man jetzt mit anderen Leuten wahrscheinlich nicht tun würde, aber dass man diese Verwandtschaft auch ernst nimmt und sagt, du bist meine Schwester, mein Bruder, mein Vater, meine Mutter, du bist nicht wie ich, du lebst nicht wie ich, aber wir haben einige Sachen gemeinsam und lass uns doch das gemeinsam über das Trennende stellen. Ja. Und lass uns immer schauen, dass wir einen Kontakt miteinander haben. Und ich merke, das geht in manchen Familien sehr gut. Ich bin da sehr ein großer Fan der sozialen Medien. in meiner Familie zum Beispiel, das kann ich so erzählen, mit meiner Schwester, meiner Mutter halte ich so täglichen Kontakt über das gemeinsame Wördeln. Ja. Und das ist super, weil wir da jeden Morgen uns so ein bisschen matchen mit diesen zwei Wördels. Und ohne, dass wir jetzt groß sagen müssen, wie geht's dir, was hast du gestern gemacht, dann schickt der eine ein Foto, wo sie gerade ist und die andere erzählt, was gestern passiert ist. Und das geht in ein paar Sätzen. Und man ist aber jeden Tag in Kontakt miteinander. Und das finde ich so niederschwellige Art der Kommunikation, ohne dass man jetzt einmal in der Woche an einem bestimmten Tag anrufen muss und mal alles durcherzählen muss, was man letzte Woche erlebt hat.
Jetzt hast du eben schon gesagt, dass du beim Schreibprozess in manche Erinnerungen ganz bewusst nicht mehr reingegangen bist, weil du gesagt hast, da möchtest du nicht mehr hin. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass mit dem Schreiben des Buches da vielleicht auch nochmal Sachen dazugekommen sind, wo du jetzt das Gefühl hast, okay, das kann ich jetzt an die Seite legen, das kann ich ad acta legen. Jetzt bist du mit dem Buch auf Lesereise und du liest ständig draus und führst so wie mit mir jetzt auch immer wieder Gespräche über das Buch. Fühlt sich diese Lesereise anders an als alle, die vorher waren?
Ja, viel besser. Ja, es ist so, ich habe dieses Buch auch deswegen geschrieben, weil das letzte Buch ja so hart und brutal war und da ging es um Gewalt gegen Frauen und was Frauen alles zustößt und wie ungerecht das Leben für Frauen ist. Und das waren wirklich ganz viele, ganz tolle Gespräche, aber sie waren auch sehr aufreibend und verletzend. Und man kommt ja, man bleibt dann ja auch in diesem negativen Gefühl drin, weil es ja keinen Grund gibt, also es gibt ja wenig Optimismus oder positive Sachen zu erzählen in diesem Zusammenhang. Also die Welt ist einfach ungerecht zu Frauen und dabei bleibt es dann halt meistens. Und jetzt wollte ich ein Buch schreiben, das angenehm zum Vorlesen ist, wo man sich auch lustige Stellen raussuchen kann und wo man nachher auch schöne Gespräche führen kann. Und bis jetzt, diese paar Lesungen, die ich bis jetzt hatte, das war wunderbar. Ja, also es hat so schön funktioniert immer. Und ich habe auch das Gefühl, die Leute gehen glücklich nach Hause mit einem guten Gefühl, ja, und haben den Eindruck, sie haben sich gut unterhalten und vielleicht irgendwas für sie von sich selber da auch noch spüren können, das okay ist. Ja. Also ein positives Spüren.
Dann lass uns zum Abschluss auch noch auf was anderes Erfreuliches blicken, denn während in deinem aktuellen Buch eben so dieses Erinnern, Vergessen, Loslassen durchaus auch mit allen Schattierungen daherkommt. Es gibt einen Bereich, da kannst du völlig problemlos loslassen und zwar immer dann, wenn deine Bücher in Drehbücher verwandelt werden. Denn aktuell stehst du kurz vor dem Kinostart der Verfilmung von Wald. Der Film startet am 29. September in den österreichischen Kinos und damit ist schon ein zweites Buch nach Gruber geht in die Verfilmung gekommen. Wald ist verfilmt worden von Elisabeth Charang und ich habe in mehreren Interviews die schon sagen hören, ja, du misch dich da gar nicht ein, ja, also weder bei den DrehbuchautorInnen noch bei den RegisseurInnen oder bei ihnen beiden, wenn beides in eine Person geht, das heißt, da kannst du dich völlig aufmachen.
Ja, also sobald ich das Gefühl habe, das Buch ist in guten Händen und das war sowohl bei Marie Kreuzer bei Gruber geht der Fall, als auch bei Elisabeth Charang bei Wald. Und es ist noch ein Buch in Arbeit, auch das weiß ich in guten Händen. Erstaunlicherweise sind es auch immer Frauenhände, was ich sehr angenehm finde. Und wenn ich das Gefühl habe, die Figuren werden gut verstanden und die Geschichte ist so angekommen, wie ich sie gemeint habe, dann sage ich, und jetzt mach du einen Film draus. Und ein Film funktioniert anders als ein Buch. Ein Film ist eine andere Erzählung als ein Roman und da mische ich mich nicht ein. Die können das, ja, die wissen, wie man das erzählt. Und da bin ich total auch offen dafür, dass da anders erzählt wird und die Geschichte sich auch verändert. Ja, wenn ich das Gefühl habe, dass die Figur noch und der Ort vielleicht, wie jetzt in Wald, noch stimmen, dann nehme ich mit großer Begeisterung zur Kenntnis, dass da eine beste Freundin dazugekommen ist, die in meinem Buch nicht da war und die aber wahnsinnig toll funktioniert für den Film und auch mit Gerti Drassel, die so gut besetzt ist. Also ich bin sehr begeistert von dem Film. Und ich war überrascht darüber, wie die Elisabeth diese Geschichte neu erzählt hat. Ich hatte das Buch geschrieben mit so Ängsten im Kopf, Verlustängsten, Trennungsängsten, ökonomische Probleme. Und die Elisabeth hat aus diesen Ängsten, statt diesen Ängsten ihre eigenen Traumata in dem Film verarbeitet. Sie war dabei, als in Wien dieser Terroranschlag passiert ist und saß in einem Kaffeehaus und hat sich dann im Keller versteckt und das hat sie sehr beschädigt. Und diese Beschädigung hat sie in diesem Film verarbeitet und das hat sie fantastisch gemacht.
Das Bild von der neuen Freundin, die dazukommt, ist ein wahnsinnig schönes. Ja. Du wolltest noch was sagen. Du
ja, nein, und das ist, ich habe so ein etwas eingeflügeltes Wort dazu, dass ich quasi, wenn ich die Verhandlungen fertig geführt habe über die Rechte von dem Film, dann mische ich mich nicht mehr ein. Das Nächste, was ich dann meistens tue, ist mir etwas zum Anziehen auszusuchen für die Premiere. Und das mache ich auch diesmal so.
Da hast du noch ein paar Tage Zeit, genau. Wie gesagt. Am 29. September startet der Film Wald. Und alle, die das Glück haben, Doris Knechts Buch, eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe, noch nicht gelesen zu haben, die darf man fast ein bisschen beneiden. Sie alle haben noch etwas Tolles vor sich. Alle Angaben zu diesem Buch finden Sie in unseren Shownotes. Schauen Sie gerne auch am 30. November im Theater am Saumarkt in Feldkirch vorbei. Dort wird die Autorin neben vielen anderen Terminen und Orten aus ihrem Buch lesen. Doris, ich bedanke mich herzlich für dieses wunderschöne Gespräch.
Das fand
Danke
ich auch
für deinen Besuch.
Toll jetzt. Danke.
Radetzkystraße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.